Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Oskar, es ist passiert, das erste Mal seit fast 15 Jahren, dass es in der Top 14 einen Punktabzug für ein Team gab. Damals hat es Bourgoin getroffen, 2011. Heute trifft es Toulouse. Das waren die großen Nachrichten der Woche, oder?
Die großen Nachrichten der Woche, aber es ist ja nicht die einzigen, die mit Punktabzug durchs Wochenende gegangen sind. Dax hat ja auch nochmal einiges an Punkten abgezogen bekommen und verliert nicht nur Punkte, sondern auch den Präsidenten. Altes und viel mehr haben wir in unserem Newsblog, der ziemlich groß geworden ist. Fangen wir vielleicht mal mit dem wichtigsten News an, zumindest für uns hier intern im Podcast. Leider wir haben einiges an Feedback bekommen, auch bezüglich der Trikots. Wollten wir auch drauf eingehen, war so angedacht, aber leider ist uns dann doch der E-Mail-Server gehackt worden. Und Marc erklärt euch mehr.
Es war eine etwas unglückliche Nachricht. Immerhin war ich ja nicht der Einzige, der Dienstag unglückliche Nachrichten hatte, das war ja positiv. Das war eine etwas unschöne Nachricht, mit der ich den Dienstag aufgewacht bin. Soweit ich es nachvollziehen kann und konnte, sind hoffentlich keine Spam-Mails rausgegangen. Zumindest habe ich nicht gesehen, dass irgendwas verschickt wurde. Solltet ihr was gekriegt haben, in keinem Fall öffnen. Einfach löschen. Und wir werden natürlich gucken, dass wir eine andere E-Mail-Lösung finden für alle, die uns nicht über Instagram schreiben können oder wollen, dass wir ein anderes E-Mail-Angebot machen können. Aber dieses Postfach habe ich jetzt erstmal gekündigt und aufgegeben, nachdem ich da alle entsprechenden Schritte unternommen habe, die man unternehmen kann. Etwas unschön. Es heißt aber natürlich auch, dass wir auf die überraschend zahlreichen E-Mails, die Trikotfolge war überraschend kontrovers, zumindest ein, zwei unserer Entscheidungen waren recht kontrovers anscheinend. Aber das heißt natürlich, dass ihr auch keine schriftliche Antwort mehr auf diese E-Mails bekommt und hoffe, dass ihr auch eine verbale Einordnung im Rahmen dieser Folge akzeptiert. Und fangen wir vielleicht mal positiv an mit dem, worüber Einigkeit geherrscht hat. Das dritte Trikot von La Rochelle wurde von allen, die mir geschrieben haben, als das Urinfleckentrikot bezeichnet.
Ja, da wusstest du es, bei mir war es ja auch, ich habe anfangs gedacht, was ist mit Marc los, aber sobald du dann diese Pflanze im Kopf da angegossen hast, dann kommt man nicht mehr raus, ne? Das ist leider so.
Das Trikot von Racing, es gab einige, die gesagt haben, es ist ein klassisches, schönes Trikot. Es gab einen, die gesagt haben, ja, ist langweilig, aber verdient den Flop-Platz nicht, weil es technisch gesehen kein hässliches Trikot ist und es gab hässliche Trikots. Das finde ich auch fair. Was ich absolut nicht fair finde, und da muss ich jetzt auch mal drastisch werden, das finde ich absolut nicht fair, dass sie scheinbar mit der Einschätzung, dass das dritte Trikot von Perpignan das schönste der Saison so alleine dastehe. Das finde ich nicht in Ordnung.
Gab es so viel gegen?
Es gab keinen einzigen, der mir zugestimmt hat. Das fanden alle nicht schön. Was ich nicht verstehe, da werdet ihr mich auch nicht überzeugen.
Ich fand es auch schön und ich fand es auch ziemlich nerdisch, weil so das dritte Trikot von Perpignan, das muss man auch erstmal finden, da muss man es gut finden. Dann hat man dazu noch auch die Geschichte, die du ja erzählt hast, also angelehnt ans Meisterschaftstrikot. Oder?
Das Europacup-Trikot von 2000. Die Geschichte des Vereinsnamens und dann dieses ikonische Europapokalspiel gegen Toulon im Montjuïc. Oh, ihr werdet mich nicht überzeugen, dass das kein gutes Trikot ist. Es tut mir wirklich leid, aber da liegt ihr alle falsch und ich habe recht.
Ja.
Da muss ich drauf bestehen.
My way oder highway,
Ja, in dem Fall lasse ich da keine Diskussion zu. Es tut mir leid. Ansonsten, faire Shoutout zu den Trikots. von oder dem Heimtrikot von Montauban. Das ist fair. Damit kann ich d'accord gehen. Und die Shoutouts an das Heimtrikot von Béziers gebe ich einfach mal weiter. Auch wenn ich aus Fangründen oder aus der Fanbrille das natürlich nicht teilen kann.
Machst du mit einem weinenden Auge, kann ich aber verstehen.
Ja, und also das geht einfach nicht. Es.
Lass uns doch schnell weitermachen. Lass uns doch schnell das Thema wechseln, oder? Bevor es dich im Herzen zu sehr wehtut.
Und Herz ist auch eine wirklich gute Überleitung zu Pacific Heart. Erinnert euch an das Jaminet-Fiasko. Ja, das Jaminet-Finanzfiasko. Es ging darum, dass Toulouse, die ja schon mal für dieses Thema, und das ist auch sicherlich ein Aspekt, über den wir gleich mal reden sollten noch, wurden ja schon für diesen Transfer von Mévi Jaminet, der eine Ablösesumme oder sich, der einen Kredit von Pacific Heart bekommen hat, um sich aus dem Vertrag von Perpignan rauszukaufen und zu Toulouse zu wechseln, aber Pacific Heart auch Bezahlung von Toulouse gekriegt hat und ja, dieses Dreieck.
Pacific Heart ist ein Zahlungsinstitut. Was machen die?
Ja, Stand jetzt liegt die Vermutung Briefkastenfirma nahe, die sich schon sehr darauf ja, spezialisiert zu haben scheinen, Transfers zu verschleiern und abzuwickeln oder verschleiert abzuwickeln. Wir reden hier über die drei Vereine, also es betrifft Toulouse, es betrifft Biarritz und Béziers und insgesamt reden wir, glaube ich, über fünf Transfers oder sechs Transfers, die im Rahmen dessen abgewickelt wurden für, also ich glaube, im Fall von Béziers zum Beispiel war es, dass im Fall von Biarritz war es so, dass Pacific Heart Geld an Motok und einen weiteren Spieler gezahlt hat, die das Geld genutzt haben, um sich aus ihren alten Verträgen rauszukaufen und zu Biarritz zu wechseln. Angeblich für Bildrechte, die Pacific Heart von diesen beiden Spielern erworben hat. Ganz,
Die Story kenne ich, die Story
ja.
kenne ich. Hab ich auch schon mal
Das ist
gehört.
ein sehr klassisches, ja, eine sehr klassische oder relativ klassische Masse. Auf der anderen Seite hat Biarritz dann wohl Geld an Pacific Heart gezahlt, damit Pacific Heart ein Spiel in Samoa Tonga organisiert oder ein Trainingslager, was dann aber natürlich nicht stattgefunden hat. Und ähnliches dann eben auch in Béziers. Alle drei Vereine.
Ich könnte mir sogar vorstellen, wer das Ganze organisiert hat, aber.
Ja, es gibt Gerüchte gehen umher. Sagen wir es so. Aber aus rechtlich-juristischen Gründen werden wir das an dieser Stelle natürlich nicht weiter diskutieren und es herrscht wie immer die Unschuldsvermutung. Außer bei diesen drei Vereinen, die sind mehr oder weniger überführt. Alle drei haben 2 Punkte Abzug gekriegt für dieses Vergehen oder für diese Vergehen und dazu alle eine relativ ähnliche Geldstrafe, wobei die für Toulouse natürlich ein bisschen höher ausgefallen ist. Zusätzlich,
Wobei auch lächerlich,
ja,
ne? Also lächerlich. Also
also.
Toulouse 45.000, Biarritz 20.000, Béziers 15.000, das ist
Wobei
alles.
man bei Toulouse natürlich in aller Fairness sagen muss, dass sie für diesen Transfer, für den sie jetzt nochmal vor dem Tribunal, nein, nicht in Anführungszeichen, vor dem Tribunal standen, ja schon mal 1,4 Millionen Euro Strafe gezahlt haben. Und diese Beschwerde, dass sie das Gefühl haben, für das gleiche Vergehen zweimal bestraft zu werden, finde ich ja nicht unfair.
Fair, aber für 50.000 Euro Toulouse, come on, come on.
Ja,
Das ist das, was eure Spieler netto
es ist
bekommen.
am Ende 50,
Im
50.000
Monat, im
Euro, zwei
Monat.
Punkte Abzug. Es ist am Ende sehr runtergefahren. Man standen ja ganz andere Dinge im Raum, wobei so diese Suppen ja nie so heiß gegessen werden, wie sie gekocht oder wie gekocht werden muss. Da standen ja Dinge von Ausschluss von den Playoffs im Raum und Zwangsabstieg und solche ganzen Themen.
Aber ich muss da fairerweise sagen, bei den Saracens haben sie es ja mal durchgezogen, ne?
Ja, aber das waren ja nicht die
Also
gleiche
da.
Aufsichtsbehörde.
Ja.
Und
Aber es gibt, sag ich mal, Beispiele im internationalen Rugby, dass hier auch irgendwie die super, super, super Teams, die alles gewinnen und richtige Dynastien aufgebaut haben, in die zweite Liga runterschiffen.
ja, es ist in Frankreich schon so, dass in den ersten beiden Ligen, also sie ziehen es da drunter, ziehen sie es durch. Also alles, was so ab dritter Liga, da wird das knallhart durchgezogen. In der dritten Liga hatten wir jetzt einige Beispiele. Aber da drunter ziehen sie es durch. Aber in der Pro D2 in den letzten 15 Jahren gab es, glaube ich, 6 Teams, denen ein Zwangsabstieg angedroht wurde oder wo das Urteil verkündet wurde. Zuletzt ja unter anderem Grenoble. Und die einzigen, bei denen es in den letzten 15 Jahren durchgezogen wurde, das war Tarbes. Und die hatten sich halt auch, also nicht nur gegenüber den Regularien des Rugby, sondern generell illegal verhalten. Beziehungsweise einzelne Personen des Vereins. Und das ist ja letzten Endes der Zwangsabstieg, war ja die eine Sache, die Konsequenzen daraus, darunter leiden sie ja seither. Davon haben sie sich ja nie erholt.
Um vielleicht mal wieder eine Überleitung zu fahren, dann ist vielleicht DAX das nächste Team nach Tarbes, oder?
Ja,
Also
vielleicht
die haben ja
aber.
jetzt 9 Punkte abgezogen bekommen zu den 3 Punkten, nee, zu den 5 Punkten, die sie ja schon abgezogen bekommen haben.
Ja, kurz nur einmal noch für Biarritz
Sorry.
abschließend, dass sie natürlich Biarritz weitere 25.000 Euro plus 10.000 Euro auf Bewährung Strafe für diese ganzen Hin- und Herbuchungen, die sie getätigt haben, noch bekommen haben. Aber ja, DAX ist sehr realistisch. Ich meine, wir reden ja, aktuell hat der Verein 14 Punkte Abzug. 14 Punkte. Und nur um mal in den Kontext zu setzen, was das für die Tabelle heißt, sie sind immer noch mehrere Punkte vor Mont-de-Marsan.
Ja, sie sind halt immer noch auf dem Nicht-Abstiegsplatz, also auf dem 14. Platz, 2 Punkte vor Montemasso und da 3 vor Carcassonne. Das ist gewaltig. Also wenn sie die 12 Punkte mehr haben, dann haben sie 30 Punkte und sind auf dem 10. Platz.
Ja, meine, es ist ja wirklich 5 Punkte Abzug vor der Saison. Du startest echt schlecht, kämpfst dich hoch und dann kommen 9 Punkte weiterer Abzug mit ja noch aktuell 3 Punkten auf Bewährung, die ja noch dazukommen könnten. Nur um vielleicht im Vergleich, wie schlecht es finanziell tatsächlich zu stehen zeigt, scheint, die Geldstrafe, die DAX bekommen hat, waren 5.000 Euro. Aber ja, es ist natürlich, ich finde das super fair, wenn der Trainerstab von der Sisyphus-Aufgabe spricht, weil sie sagen, ja, wir kämpfen uns hoch und dann gibt es einen Punktabzug. Wir kämpfen uns hoch und dann gibt es einen Punktabzug. Und das finde ich ja super fair, dass die Spieler da so frustriert sind. Ich habe hier noch den.
Hast du das Statement gesehen? Die haben ja eine eigene Association, also einen eigenen Verein, die Spieler. Haben sie dann auch ja tatsächlich, wie man im Deutschen sagt, Ross und Reiter genannt. Haben dann ja auf die Vereinspräsidenten abgezielt und sich da bei denen beschwert und gesagt, man vertraut ihnen nicht. Und jetzt ist der Präsident auch weg. Also Benjamin Gueuflet ja, ist zurückgetreten worden oder zurückgetreten. Wie man das einschätzt, bleibt jedem selbst überlassen.
Ich glaube, er ist zurückgetreten, bevor er zurückgetreten werden konnte. Also nur er ist zurückgetreten 2 oder 3 Stunden vor der Aktionärsversammlung. Ja, vorgeworfen wurde, wird dem Verein ja, beziehungsweise das ist das, wofür sie bestraft wurden, dass zwischen dem abgegebenen Budget und beziehungsweise dem, was sie vor der Saison versprochen haben, und dem, was sie letzten Endes durchgezogen haben oder am Ende dann auf dem Konto hatten, und oder dass dazwischen irgendwie fast 500.000 Euro Differenz waren. Und sie ja auf Basis dieser ursprünglichen Angaben, die sie getätigt haben, durften sie ja Spieler registrieren und Transfers tätigen und Verträge oder Lizenzen anmelden, die sie mit diesem Defizit, das sie darauf haben, eben nicht hätten anmelden dürfen. Und deswegen dieser hohe Abzug und dann eben auch die direkte Anschuldigung gegenüber dem Präsidenten, dass er eben Gelder versprochen hätte oder die gegenüber der Finanzaufsicht Gelder versprochen hätte, die er am Ende nie eingezahlt hat. Und dadurch eben so gewisse Dinge verschleiert hat. Und deswegen er eben auch. Und eben auch dieser direkte Vertrauensverlust ihm gegenüber, weshalb er dann eben auch nicht mehr tragbar war. Ob der Streik damit abgewandt ist, ironischerweise durch Streikandrohung gegen Grenoble.
Also wir nehmen heute auf, ihr hört das ja dann wahrscheinlich morgen, wir nehmen heute auf, Donnerstag 20 Uhr ist es jetzt. Und bis jetzt soll der Streik wohl noch stehen, oder? Wenn ich das richtig
Meines
verstanden
Wissens
habe.
nach ja. Also mal schauen. Ist spannend. Es bleibt echt spannend. Ich meine, eigentlich. Ja, ich weiß nicht. Ich kann es verstehen, aber.
Das ist halt so, Französisch würde ins aktuelle Bild passen. Die, ja, wie sagt man, die Landwirte sind ja auch nicht happy.
Ja.
Da würden sich so ein paar wütende Rugby-Spieler eigentlich perfekt einreihen. Vive la France.
Für die Amateurvereine gibt es ja aktuell eine Stundung von Spielabbrüchen quasi. Also vor allem im Raum Occitanie. Oder ich weiß nicht, wie es in anderen Regionen ist, aber der Occitanische oder Ligue Occitanie hat bekannt gegeben, dass sollten Teams am Wochenende, an den Wochen oder letztes und dieses Wochenende ihre Spiele nicht antreten, man das als Spielverschiebung werten würde, weil ja auch wieder Straßenblockaden im Raum standen und stehen. Also entsprechend mal wieder.
Ja, bei uns in der Wärme sind die Präfektur mit Scheiße überzogen.
Ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Mit Scheiße.
Es ist sehr französisch. Kann man nichts gegen sagen. Ich meine, das.
Wie komme ich jetzt von Scheiße zu Rugby League? Ja.
Ich meine, DAX ist Thermalstadt, da wäre die Kacke dann echt am Dampfen.
Ja.
Gott, Entschuldigung. Ja, das nur am Rande. Der französische Rugby League Verband zieht aus Carcassonne nach Toulouse. Kann eigentlich auch sehr symbolisch verstanden und gelesen werden, dass man sich von Carcassonne, die ja, wo sie die letzten fast 16 Jahre gesessen haben, was der erfolgreichste Amateurverein in Frankreich ist, also der die heimische Liga mehrfach, also 5 oder 6 Mal in Folge jetzt gewonnen hat, zwischenzeitlich mal insolvent war und direkt in der Saison drauf wieder gewonnen haben. Aber es kann schon eine symbolische Umorientierung in Richtung der in die erste englische Liga aufgestiegenen Toulouse gewertet werden. Also, dass man sich eher auf die Spitze orientiert als auf die Masse und vielleicht auch ein bisschen weg vom Klüngel, wie man so schön sagt. Wegorientiert sich vielleicht auch die Top 14 für das Halbfinale in der über- oder überübernächsten Saison, denn man wünscht sich ein Halbfinale, beziehungsweise vielleicht wünscht sich das auch FC Barcelona, wer weiß, ein Top 14 Halbfinale im ausgebauten Camp Nou. Fände ich ja eigentlich ganz schick. Und ich glaube, die allermeisten Rugby-Fans auch, denn das Camp Nou dürfte für sie deutlich näher sein als das Stade de France.
Stade de France. Aber denk, ja, doch, wird wahrscheinlich auch voll werden. Warum aber nicht wieder ein Finale? Warum halt Halbfinale?
Ich vermute, weil man einen langfristigen Vertrag mit dem Stade de France hat. Und ich vermute, dass über die Verbindung mit Jan Robert auch recht vorteilhafte Konditionen zustande kommen dürften. Ist ja schließlich seine nunmehr ehemalige Firma, die das Stade de France führt oder vermarktet. Ich denke, daran wird es liegen. Barcelona hat sicherlich ein großes Interesse daran, dieses Stadion so viel wie möglich zu vermieten. So viel, wenn man sich die finanzielle Schieflage des Vereins anguckt. Ich meine, zumindest 2016 waren 100.000 Leute im Stadion. Das wäre dann jetzt die Chance.
Kann ich mich noch daran erinnern.
War ein fantastisches Ereignis. Und ich kann definitiv bezeugen, dass es für mich sehr, sehr viel näher war, als Paris gewesen wäre. 2,5 Stunden im Gegensatz zu 6 bis 8 Stunden. War schon ein Unterschied.
Und für uns deutschen Rugby-Fans macht es ja auch keinen Unterschied, ob ich mich in den Flieger nach Paris oder einen Flieger nach Barcelona setze, ja. Ne? Das ist ja
relativ gleich. Nur dass eben.
Wenn man jetzt nicht mit dem Zug fahren möchte, dann ist das schon in Ordnung.
Meist sind 20.000 Tickets mehr. Die Chance, eins zu ergattern, wird natürlich auch deutlich größer. Wobei natürlich, wie gesagt, Halbfinale ist ja die Frage, was stattdessen im Raum gestanden hätte. Dieses Jahr ist wieder in Marseille, was dann auch wieder nur 70.000 Plätze sind. Es war ja aber auch schon Rennes oder das Anoeta mit 35.000 Plätzen. Ist schon ein Unterschied dann. Aber kann ich mir gut vorstellen. Und Jan Robert, wir haben gerade schon angesprochen, der Präsident der Ligue Nationale de Rugby, in diesem Jahr gewählt, hat seinen Wunsch erfüllt bekommen und darf das Präsidentenamt ausnahmsweise für diese Amtszeit hauptamtlich ausführen, weil er sagt, er kann sich das Amt sonst nicht finanzieren oder leisten. Das ist ja theoretisch eigentlich ein Ehrenamt, was ich ehrlicherweise nicht ganz verstehe, aber
wie in Deutschland aber auch.
Ja, aber in Deutschland ergibt Sinn. Also es ist, naja, ich meine jetzt mal gar nicht mal abwertend, aber wir reden hier, die Ligue Nationale de Rugby hat einen Jahresumsatz von was, 200 Millionen Euro? Ich würde jetzt nicht damit rechnen, also es ist halt, achso, das vielleicht am Rande, der französische Fußballverband musste die TV-Rechte von beIN Sports zurückkaufen, weil beIN Sports entschieden hat, selbst für die 50 Millionen Euro im Jahr, die sie noch für diese TV-Rechte bezahlt haben, möchten sie gar nicht mehr alle Spiele übertragen. Und stattdessen müssen sie jetzt erneut, muss man ja sagen, nochmal einen eigenen Streaming-Dienst aufbauen. Das haben sie ja schon vor 2-3 Jahren mal probiert und sind damit gescheitert. Aber ja, mal schauen. Nur vielleicht auch mal die Situation in Kontext zu setzen, in der sich der französische Rugby aktuell befindet. Das meistgeschaute Spiel des Jahres oder Sportereignis des Jahres war der Sieg Frankreichs gegen Schottland in den Six Nations. Und das in einem Jahr, in dem ein französischer Verein die Fußball-Champions League gewonnen hat. Aber das alles nur am Rande.
Wir reden von Paris Saint-Germain. Ja.
Das alles nur am Rande. Ehrlicherweise verstehe ich wirklich nicht, weshalb das Präsidentenamt der LNR ein Ehrenamt ist. Sollte kein Ehrenamt sein, aber in den vergangenen Jahren waren es ja hauptsächlich 70, 80 Jahre alte Männer. Und jetzt reden wir über einen, der U42, 43, 45 in seinen 40ern in jedem Fall, also noch in einem...
Ein junger Mann.
In Relation zumindest. Von daher ergibt es für mich absolut Sinn und ich finde, es sollte auch so sein. Was die Etage drunter geht, wo er keinen Einfluss mehr darauf hat oder keine Entscheidungsbefugnis über die Abschaffung der Relegation zwischen zweiter und dritter Liga, haben wir im Podcast schon gesprochen. Es sieht jetzt stark danach aus, als wäre es entschieden. Und Florian Grill hat durchgesetzt, dass die dritte Liga, also die National 1, in absehbarer Zeit auf 16 Teams, also um 2 Teams, aufgestockt werden soll. Das ergibt Sinn in einer Liga, in der sich die Teams hauptsächlich über Ticket- und Sponsoring-Einnahmen finanzieren. Ergibt das sehr, sehr viel Sinn. Und vor allem, wenn dann beide Teams eben, oder beide Halbfinalisten dann direkt, erfolgreichen Halbfinalisten direkt aufsteigen. Weil die beiden Finalisten direkt aufsteigen, ist das dann auch kein Problem, wenn sich das ein bisschen nach hinten verschiebt. Die Sterne des Frauen-Rugby-Sports wurden am
Dienstag.
In Bordeaux überreicht. Und etwas überraschend, vielleicht die eine Überraschung, wobei ich glaube, es gibt mehrere Überraschungen, aber die große Überraschung, dass der abermals erfolgreiche Trainerstab von Bordeaux, deren Cheftrainer ja nun Trainer des französischen Nationalteams ist, nicht mit der Auszeichnung für den Trainerstab des Jahres belohnt wurde. Trotz dritte Meistertitel in Folge. Die Auszeichnung ging an Bobigny. Nachvollziehbar?
Man fragt sich, warum, ne?
Ja, schon. Es ist sicherlich eine Kritik, die wir immer mal wieder vorbringen, dass man immer nur die offensichtlich erfolgreichen Teams und Trainer belohnt. Aber so dominant wie Bordeaux war, bin ich ehrlicherweise doch überrascht, dass es ihnen nicht zugute kommt. Ja, ansonsten Clovial, die Szene oder Spielmacherin von Toulon, die das Team zum Aufstieg geführt hat, war Entdeckung der Saison, aber nicht die einzige ausgezeichnete Spielerin des Vereins. Auch ihre Teamkameradin Océane Buisson wurde zur Zweitligaspielerin des Jahres gewählt. Morgan Bourgeois, die Verbinderin von Bordeaux, zur Erstligaspielerin des Jahres. Aurélie Groiselot zur Schiedsrichterin des Jahres. Auch eine Person, die wir seit Jahren auf diesem Podcast schon positiv hervorheben. Ja, Madusu Fall, 15er Nationalspielerin des Jahres. Auch das eigentlich keine Überraschung. Auch eine Person, die seit Jahren sehr dominante Leistungen zeigt in der zweiten Reihe. Und Marion Novell, Drittligaspielerin des Jahres. Sie ist ja mit Racing in die zweite Liga aufgestiegen. Zweite Liga aktuell sehr spannend bei den französischen Frauen. Mit einigen namhaften Teams, die da mitspielen und um den Aufstieg mitkämpfen. Aber ich glaube mittlerweile nur noch ein Team, was keine Herren oder nicht an einen Herrenverein angegliedert ist. Es müssten dann die Walküren aus Rouen und Caen sein, beziehungsweise die Spielgemeinschaft.
Aber werden die nicht unterstützt von Rouen auch, habe ich mir mal sagen?
Jein, also sie nutzen das Trainingsgelände mit oder sie dürfen das Trainingsgelände mitnutzen und spielen auch in dem Trainingsgelände oder auf dem Trainingsgelände ihre Spiele. Aber eine finanzielle Unterstützung gibt es meines Wissens nach nicht. Sie haben tatsächlich also für einen Verein, der relativ für sich selbst steht, haben sie tatsächlich ein recht gutes Budget aufgestellt. Aber es ist natürlich schon so, dass sie, gut, sie haben den Vorteil, dass Rennes abgestiegen sind. Das heißt, sie haben zumindest ein Team, wo sie nicht so weit fahren müssen. Aber ansonsten haben sie natürlich relativ hohe Reisekosten auch. Ja, aber ansonsten bleibt es wirklich spannend. La Rochelle sind wieder auf dem, oder nach wie vor auf einem guten Kurs, aber sie haben in den letzten beiden Jahren schon das Finale verloren. Rennes sind gut mit dabei. Racing als Aufsteigerin direkt auf Platz 3 zur Saisonhälfte vor Rouen. Lens als Absteigerin oder Mitabsteigerin. Nee, das zweite Jahr in Folge in der zweiten Liga. Auch nur im Mittelfeld zusammen mit Brive und Stade Français. Bayern haben sich wieder hochgekämpft. Darüber hatten wir ja berichtet, über den Absturz. Und ganz hinten Colomiers und Perpignan. Das nur mal als kleiner Ausflug, weil das ja dann doch eine Liga ist, über die wir relativ selten sprechen. Auch einfach, weil es keine Liga ist, über die irgendwie berichtet wird, wo wir unsere Informationen herziehen könnten. Das ist natürlich auch immer so ein Thema. Ein Thema.
Auch eine Liga, über die wir nicht so viel reden. Ja, sorry jetzt. Ja, du wolltest aufs Thema kommen, ich wollte auf den Champions Cup kommen.
Ja, auf das Thema wollte ich auch kommen.
Dann kommen wir doch direkt Clermont-Sale ansprechen, oder? Den Elefanten im Raum. Clermont verliert zu Hause, nachdem man ja gegen Stade Français noch 4 Minuten nach der Sirene den Sieg erringen konnte, war das gegen Sale alles andere als einfach. Das kann man schon so sagen. 14-35, das ist wirklich bitter, wenn man bedenkt, dass ja Sale auch einen Versuch hergeschenkt hat, in Unterzahl gespielt hat, zu 14 eine gelbe Karte hatte, eine Interception geworfen hat. Also ja, man verliert zu Hause und dann so, damit kann man den Champions Cup im Grunde abhaken. Also du brauchst mindestens 2 Spiele, um weiterzukommen. Es gibt ja auch noch einen Gruppendritten, den besten Gruppendritten, die weiterkommen, aber ja, wird schwer, das kann man schon sagen. Und nicht nur waren die Supporter nicht zufrieden und Christophe Aurier selber, sondern man hat auch in den Instagram-Kommentaren, nachdem es ja letztes Jahr, als ich noch da war, glaube ich, der Marvin O'Connor war, der sich auf Twitter wahrscheinlich auch nach dem einen oder anderen Bierchen geäußert hat, waren es jetzt, dann aber es gelöscht hat letztes Jahr, hat sich dann wahrscheinlich betrunken da geäußert, alles gelöscht, hatte jetzt Fritz Lien nach dem einen oder anderen Aperol Spritz sich auf Instagram dazu hinreißen lassen, einen Kommentar abzugeben unter der Pressekonferenz des seines ehemaligen Trainers, wo er meinte, das Problem liegt in der Kabine selbst. Seit 3 Jahren geht das Projekt nicht weiter, es verändert sich gar nichts. Es würde ihm leid tun für seinen Herzensverein, aber es sei nur seine Meinung nach einigen Aperol Spritz. Das wurde nicht gelöscht und hat sogar noch ein oder anderen Likes bekommen von ehemaligen Spielern. Alexander Fischer, mit dem ich letztes Jahr noch zusammengespielt habe, hat dem Ganzen, man könnte es so lesen, zugestimmt. Und auch Rémi Grosso, ehemaliger Spieler Clermont, hat für die französischen Siebener gespielt, hat dem Ganzen auch mit Emojis beigepflichtet. Jetzt weiß man bei Fritz nicht genau, was er, oder wie soll man das sagen? Ich kenne ihn ja, ich weiß schon, wie er es gemeint hat, aber man könnte zumindest als neutraler Zuschauer unterstellen, dass es nicht hundertprozentig ist, wen er kritisieren möchte, oder Marc?
Ich glaube, es gibt einen gewissen Spielraum, wer die wer die Personen N sein könnten, der meint, so oder so, und ich meine,
Es hat die Runde gemacht, das ist auf jeden Fall klar. Es ging ab.
das ist in jedem Fall klar, und ich glaube, als Person, die, sagen wir mal, dem Verein auch nur als Fan nahesteht, kann man schon reininterpretieren, dass es sich um eine Person handelt, die er sehr gerne Merguez-Geruch mag. Was, ich möchte das betonen, kein Witz über das Gewicht der Person ist, sondern über Aussagen, die er getätigt hat. Als Prop würde ich mir solche Witze nicht anmaßen sonst. Es ist aber natürlich schon, du hast gerade gesagt, Marvin O'Connor hat sich schon, oh Connor, bin mir gar nicht sicher,
Irgendwie so.
hat sich geäußert, und ich glaube, das konnte man halt noch so abtun, weil es halt ein Spieler war, der sich nie wirklich etabliert hat in Clermont. Aber Fritz Lee, Alexandre Fischer, das sind halt schon, ist ein anderes Kaliber, das sich da äußert. Und Fritz Lee.
Letztes Jahr ja noch Captain gewesen, ne, Fritz Lee. Dann
Ja. Es ist halt schon
hat man sich ja doch dann von ihm getrennt.
eine der prägenden Personen der letzten 10 Jahre des Vereins. Wenn der sich so öffentlich äußert, trägt das halt schon ein gewisses Gewicht. Und
Um jetzt vielleicht mal Devil's Advocate hier zu spielen, kann man das nicht auch unöffentlich machen? Also, er war ja noch vor 6 Monaten und nicht mal, ja doch, 4 Monaten, 5 Monaten waren wir ja noch alle gemeinsam im Boot. Hätte man da nicht die Kritik äußern können, muss das online sein. Und wenn man jetzt auch, sag ich mal, auf der anderen Seite der Welt ist, ist es natürlich einfach, vielleicht auch die Kritik zu äußern, oder?
ja, absolut. Ich meine jetzt, ich war nicht dabei. Ich kann nicht sagen, was er für Kritik vielleicht vor Ort geäußert hat oder auch nicht geäußert hat. Aber es ist natürlich, es stimmt natürlich, dass es einfacher ist, elementare Kritik.
Entschuldigung, Entschuldigung. Hört man das?
Ja, alles gut.
Entschuldige mich.
Es ist natürlich was anderes, Kritik auszusprechen, wenn dein Vertrag und deine Karriere auf dem Spiel stehen. Und das Gehalt für deine Familie. Ne? Das ist was anderes. Es ist dann vielleicht auch einfacher, solche Dinge auszusprechen, wenn du keine entsprechende Machtdifferenz hast. Und sag mal, das Management in Clermont hat sich in den letzten Jahren nicht unbedingt, ist nicht geduldiger geworden. Sagen wir es vielleicht mal so. War ja lange ein Verein, der sich durchaus deutlich ausgezeichnet hat, sehr geduldig und ruhig zu arbeiten. Das war in den letzten 4, 5 Jahren nicht mehr der Fall. Und kann mir vorstellen, dass eine Person, die gefühlte 15 Bücher darüber schreibt, wie gut er oder sie im Man-Management ist, vielleicht nicht gut darauf kritisiert, wenn man genau diesen Aspekt in Frage stellt. Aber das ist hier pure Spekulation.
Ich kann mich dazu nicht äußern. Also, ich kann das weder bestätigen noch entkräften.
Was
Noch,
In jedem Fall entkräftet wurde, und ich glaube, den Teil kann man festhalten, ist der Sieg von Toulouse in Glasgow. 28-21, die.
Aber wie glaubst du, dass es jetzt weitergeht in Clermont? Glaubst du, dass das was irgendwas ändern wird?
Nein, absolut nicht. Einfach weil es vertragliche
Ja, ich sehe es genauso.
Gegebenheiten gibt, die verhindern, dass sich irgendetwas ändern kann. Der französische Rugby steht nicht schlecht da, aber auch nie so gut, wie er dastehen könnte. Die meisten Vereine stehen mit Ausnahme von Vannes und Perpignan, also hauptsächlich Perpignan dann jetzt aktuell, an der Grenze von dem, was sie sich finanziell leisten können. Vielleicht auch einer der Gründe, Perpignan aktuell das einzige Team, 25% unterm Salary Cap, als einziges Team der Top 14, mit Ausnahme von Montauban. Einer der Gründe, weshalb man sich Spieler wie Servo Reese leisten kann, im Gegensatz zu allen anderen Vereinen.
Haben wir gar nicht in den News
Hat er gar
aufgenommen,
nicht in
ne?
den News
Auch
aufgenommen.
verrückt, dass der beste Tryscorer der Super Rugby-Geschichte jetzt nach Perpignan kommt. Und da sind, wenn wir jetzt schon dabei sind, ist ja diesen Samstag, bin ich leider im Flieger nach Berlin, aber da spielt ja dann Perpignan, spielt ja dann gegen Clermont. Auswärts. Das ist auch verrückt. Ich meine, Perpignan noch kein einziges Top-14-Spiel, ja, gewonnen die Saison. Jetzt spielen sie gegen Clermont. Clermont natürlich jetzt den Druck, noch kein Team hat da verloren. Also die müssen gewinnen, gerade mit der Geschichte, sie haben jetzt zu Hause verloren, also müssen auswärts gewinnen gegen ein vermeintliches Perpignan. Dann kommt aber Perpignan, die haben A nochmal richtig Kohle in die Hand genommen und sich einen Topstar geholt, haben B den Benjamin Ordabilita auf der Nummer 10, der natürlich, dem würde es ja nichts Be Besseres ge gefallen, als jetzt gegen Christoph zu gewinnen sein. Ich möchte sagen, ja, jemanden, der ihn lange auf seiner Karriere begleitet hat. Also dieses Spiel zu schauen, das ist, glaube ich, für jeden Rugby-Fan, der kann, Zeit hat und die technischen Möglichkeiten, absolute Pflicht. Mit dem Kontext, vielleicht wird es kein Rugby-Schmankerl, aber das wäre mir eine Freude, das zu sehen. Air France, gibt Gas.
Ich freue mich wirklich sehr drauf. Zumal, und ich glaube, das kann man auch festhalten, der Champions Cup, ich glaube, in den Augen vieler Fans, und das glaube ich, also wenn man sich die Zahl der Radiobeiträge und Podcasts anguckt, die in den letzten beiden Wochen rausgekommen sind, nicht der Einzige bin, den der Champions Cup nicht wirklich reizt.
Ja, aber Marc, man muss sich doch einfach nur mal nur die Ergebnisse anschauen. Also Champions Cup wird ab den K.O.-Phase interessant, weil wenn man sich das anschaut, Castres 33-0 Edinburgh, also einmal Straßenrugby. Und das geht ja so weiter. Bordeaux macht das gleiche mit den Scarlets. Bristol also gewinnen 50-21. Bristol dreht das Ganze um, weil sie eben zu Hause spielen. Po bekommt halt dann 61 Punkte zu 12. Also, ne, und die Stormers machen es mit La Rochelle 42-21, weil La Rochelle natürlich auch durchrotiert und nach Südafrika nicht mit der Top 11 spielt. Ich glaube, das
Für
war
mich.
jemand ein Captain, oder die, wo haben die gespielt? Ich meine, ich glaube, das war jemand war Kapitän, der bei La Rochelle irgendwie 19 war oder so.
Das
Also eine
ist,
dritte
ich
Reihe
finde,
Stimme,
das
also,
war so ein
ne, das ist.
Symbolspiel. La Rochelle mit einer C15 spielen bei den, verlieren haushoch bei den Stormers, die 600 Kilometer von ihrem heimischen Stadion entfernt spielen, weil da eine Monster-Truck-Show ist. Also viel egaler kann eine Partie eigentlich kaum noch werden. Es gab ein spannendes Spiel und es war Glasgow-Toulouse, aber selbst da war es.
Und das war eigentlich auch nur interessant, weil ich meine, zur Halbzeit stand es 21-0 für Toulouse. Und man hätte sich denken können, okay, das geht jetzt so weiter und macht die Glotze aus. Was ja in 9 von 10 Fällen auch das Richtige gewesen wäre. Nur in diesem Fall halt nicht. Weil Comeback-Könige Glasgow.
Ja, und aber auch das lag weniger an der Klasse von Glasgow als an dem Unvermögen von Toulouse. Aber gut, sei es drum. Es ist kein. Ich hab kein Spiel vom Champions Cup geguckt. Ich habe es nicht vermisst. Ich habe stattdessen richtig, richtig spannende Spiele in der National gesehen, zu der wir gleich kommen.
Ich dachte, du wolltest gerade sagen, im Challenge Cup gesehen.
Auch davon habe ich kein Spiel gesehen. Montpellier 31-7 gegen Sèvres, Montauban 22-33, Ospreys, Perpignan hat 31-44 in Treviso verloren. Lyon, das ist die eine überraschende Partie, 21-23 in Newport verloren. Damit hat man, glaube ich, doch nicht gerechnet. Paris 45-22 bei den Cheetahs in Amsterdam gewonnen. Und Racing hat sich in der allerletzten Sekunde noch ein peinliches 31-31 Unentschieden mit Exeter in Créteil geliefert. Abgehakt, kommen wir zu echten Wettbewerben, nämlich der Pro De Deux.
Jawohl.
Und da gab es einige spannende Partien. Zwei Angoulême 22-20 gegen Agen mit einem 50 Meter Drop Goal, was den Sieg noch für die Heimpartie, für das Heimteam besiegelt hat. Das war eng.
Was für eins? Das nach der Ansprache dann letzte Woche, vorletzte Woche, nee, vor dann, ja doch, dann überletzte, vorletzte Woche, natürlich nicht
Ja.
schlecht, ne? Und dann gesagt hat, ihr seid alle schlecht, ihr könnt nur saufen, jetzt spielt mal Rugby. Ja, haben sie gemacht. Haben sie den Bär gepiekst und der Bär hat gebissen und dann haben sie das gewonnen und 4 Punkte geholt. Da kann man auch sehr zufrieden mit sein.
Valence kann super zufrieden mit dem Derby-Sieg gegen Grenoble sein. Ein paar wenige Tage nachdem das neue oder das Stadionprojekt vorgestellt wurde, man renoviert ja das Georges Pompidou mit bei relativ gleichbleibender Zuschauerzahl oder Sitzzahl, aber eben deutlich angenehmer. Und haben aber auch anlässlich dessen einen neuen Zuschauerrekord aufgestellt, 8.139 Fans. In Valence, bei dem 33-15-Sieg, nicht nur Derby, sondern natürlich auch die aktuelle Top-Platzierung der Damier natürlich ein großer Faktor. Was natürlich nicht heißen soll, dass es nicht auch in der Pro Ligue 2 einseitige Spiele gab. Brief 53-16 gegen Carcassonne gewonnen.
Ja, da wollte ich nämlich jetzt eine Überleitung, weil neues Stadionprojekt, Überleitung zu Nevers, neues Trainingprojekt, Überleitung zu Brief, neuer Trainer im Gepäck, Joël Abt, der Ex-Trainer von, Überleitung Oyonnax, der Gegner von Nevers, gegen die haben wir nämlich gespielt und verloren. Wir sind Nevers, hab leider nicht gespielt, bin immer noch verletzt, aber wir haben auswärts, mussten wir ran, 18-34 verloren. Da haben wir noch eine rote Karte eingehandelt, für alle MML-Freunde ein Genuss. Hat auf dem Rugbyplatz vielleicht nicht das wirklich zu suchen. Und wir spielen diese Woche morgen spielen wir dann gegen Brief, also unseren Tabellennachbarn. Die kommen, die sich wiederum, wie Marc das schon gesagt hat, haushoch gegen Carcassonne gewonnen haben.
Bin ich überrascht.
Und die immer noch auf der Suche nach einem Trainer zu sein scheinen. Also Pierre-Henri hat sich ausgepiert, wird zum Ende der Saison seinen auslaufenden Vertrag wohl nicht verlängern. Und dort ist Joël Abt im Gespräch, also der ehemalige Trainer von Oyonnax, der sich jetzt um die Verteidigung bei der englischen
Nationalmannschaft kümmert. Nicht mehr, das ist ja einer der Gründe, weshalb er geht, weil er ja in Anführungszeichen zum Stürmertrainer degradiert wurde. Und entsprechend damit oder mit dieser Rolle wohl etwas unglücklich ist und entsprechend England schon wieder oder London schon wieder verlassen könnte. Brief, ich glaube, tendenziell relativ ähnlich zu Oyonnax, global gesehen.
Wäre dann in den letzten, wie viele Jahren, in den letzten vier Saisons wären das dann, auf vier Saisons wären Jeremy Davidson, Arnaud Millar als Cheftrainer, Patrice Collazot, Darry Carrère, Pierre-Henri Brancan und wäre dann Joël Abt der Sechste. Ja. Meine Herren, das nennt man doch mal ein stabiles sportliches Projekt, oder?
Da ist so mancher Fußballverein neidisch. Schon.
Freiburg kriegt das nicht hin.
Nee. Schon echt bitter. Ich meine, es ist halt auch, ich finde es bei Brief wirklich schwer einzuschätzen, weil dieser Sieg gegen Carcassonne sagt halt absolut gar nichts. Das ist einfach das erwartete Ergebnis. Auch in der Höhe ist so erwartet. Brief bleibt schwer einzuschätzen, was sie tatsächlich in der Lage sind zu machen. Haben jetzt mit Marcel van der Merwe, wenn ich es richtig gesehen habe, wahrscheinlich den startenden Prop für den Rest der Saison verloren. Abwarten.
Abwarten, morgen wissen wir ja mehr, um vielleicht nochmal Ergebnisse abzuhaken und du nicht noch mehr sagen möchtest. Provence gewinnt gegen Bizet 38-18. Aurillac gewinnt gegen Montemasson 32-19. Montemasson, ja wirklich jetzt trotz der ganzen Neuverpflichtungen, die ja auch alle spielen, bei den Spielen, jetzt kommt nicht aus dem Tritt, das muss man wirklich so sagen. Ich weiß nicht, was da fehlt. Leider auch schade, dass wir es nicht geschafft haben, dort zu punkten. Von denen gegen jeden, nur nicht gegen uns. Aber gut, verlieren. Und DAX, und das ist vielleicht so das Spiel des Wochenendes, ne? Die beiden zwei Spiele mit deutscher Verteidigung, also einmal DAX, die 13-8 gegen Colomiers gewinnen und Oltmann da durchspielt und auch ein wirklich ordentliches Spiel abliefert.
Ja. Bei schwierigen Verhältnissen, wie es in DAX ja zu dieser Jahreszeit oft der Fall ist. Vor allem aber eben auch gegen ein richtig gutes Team aus Colomiers, die auswärts richtig stark sind. Relativ undiszipliniertes Spiel, 5 Karten, davon 2 rot.
Sorry, dass ich heute so viel unterbreche. Ich habe auch geguckt, ne? War dann so am Durchseppen, war mein Schwiegereltern so durchgeseppt, so, was kann ich mir angucken? Nee, hier Provence-Bizet, Spiel ist schon vorbei. Valence-Grenoble ist auch vorbei. Brief Carcassonne ist auch vorbei und jetzt haben wir auch verloren mit Oyonnax-Nevers. Aber bei dem Spiel DAX Colomiers habe ich drauf geklickt, da sehe ich da 3 gelbe Karten. Da wusste ich, das wird ein gutes Rugby-Spiel.
Richtig klassisches Oldschool-Pro-Dedeux-Spiel. Kann man nichts sagen. Es macht immer wieder Spaß. Kann man wirklich nichts sagen. Waren recht viele Karten.
Weniger Karten, dafür aber auch deutsche Beteiligung in Wann. Das 21 Uhr Spiel Wann in der Primetime gegen Biarritz. Erik spielt durch mit möglicherweise Nick Schönert, der für Deutschland spielen möchte. Marc wird euch mehr dazu erzählen. Aber was interessant war, einfach vom Spiel, weil ich hatte mich großkotzig gegeben, meinte, das Spiel gucke ich mir auch nicht an, weil Biarritz fällt doch eh. Und dann legt Biarritz aber los wie die Feuerwehr, legt zwei Versuche, macht es, waren richtig lange, richtig schwer, bis man dann irgendwann davonläuft und ja, dann am Ende, ne, 38 zu 20, das sagt dann schon vieles aus, aber war zum Beginn her, zumindest so wie ich das einschätzen kann, doch dann wirklich enger, als es jetzt dieser Endstand vermuten lassen würde.
Ja, es waren also überraschend positiv, wie Biarritz das Spiel angegangen ist. Damit war nicht unbedingt zu rechnen. Aber ja, das waren am Ende die Klasse hat, um das Spiel so eindeutig zu gewinnen. Ist aber vielleicht, glaube ich, auch für so ein Team wie Wann gar nicht so verkehrt, mal was vors Bug geschossen zu bekommen, um wach zu bleiben. Um konzentriert zu bleiben.
In der Wehr haben sie ja schon verloren.
Eben. Also gelegentlich mal was vors Bug geschossen zu bekommen. Regelmäßig.
Und Erik spielt ja auch übrigens im Start jetzt gegen BC. Das haben wir heute geschrieben. Ich weiß nicht, doch, aber die müsste jetzt auch schon raus sein, die Aufstellung.
Das Spiel fängt ja in wenigen Minuten an. Ich habe zur Feier des Tages auch.
Ach, deswegen hat er mir. Ach, jetzt verstehe ich auch, warum. Wann haben wir geschrieben? Warte, jetzt mache ich kurz Zeit auf. Wir hätten um 17 Uhr geschrieben. Da meinte er zu mir, weil wir uns dann Weihnachten sehen, da meinte er zu mir: Ja, genau, schreiben wir am Montag nochmal. Jetzt erstmal das Spiel gegen BC. Und ich dachte, warum schreibt er mir das denn jetzt? Aber spielst du erst morgen? Aber jetzt habe ich es verstanden.
Ich
Alles klar.
habe auch extra ein Wand-T-Shirt angezogen. Also ich bin ja passend eingekleidet, ne? Um die Daumen zu drücken.
Da müssen wir eigentlich, da müssen wir jetzt eigentlich durchziehen, damit wir 20 Minuten auf vom auf von der Glotze hocken.
Pro de deux ist ja auch eigentlich durch. Ja, Nick Schonert hat wohl angekündigt, für Deutschland spielen zu wollen. Ist natürlich so ein bisschen zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite cool, richtig cool, Top-Spieler. Auf der anderen Seite, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch schon mindestens 32. Lucel Prop.
Bestes Prop-Alter,
Bestes
hallo?
Prop-Alter, aber er wird uns wahrscheinlich kein Spieler, der uns zur WM in den USA bringen wird. Aber immer schön, wenn Top-Spieler mit gutem Beispiel vorangehen. Von daher Applaus, Applaus an dieser Stelle. Nicht für seine Worte, sondern
Applaus, Applaus.
für deine Scrums. National. Dritte Liga.
Ja, was ich noch an der Stelle sagen wollte, es gab ja mal eine Zeit im deutschen Rugby, wo man sich dann, wo man so gesagt hat, oh, hier spielen nur die Leute, die haben hier einen deutschen Schäfer und die spielen hier. Ja, mich würde mal interessieren, was der Unterschied ist zu den ganzen Leuten, die jetzt in England gespielt haben gegen die Armed Forces oder so jemand. Das ist. Aber wollte ich einfach nur mal sagen, weil ich länger darüber nachgedacht habe. Aber das ist so ein Rugby-Deutschland-Verweis.
Ich finde es ich find's auch immer eine schwierige Diskussion. Ich meine, das ist hier wirklich ein Ausflug, weil es mit dem Podcast ja nicht unbedingt was zu tun hat. Aber diese Diskussion, braucht es ein erfolgreiches Nationalteam oder nicht, damit der Rugby in Deutschland erfolgreich ist. Ich finde, das ist eine Diskussion, die ist nach wie vor wert, es geführt zu werden. Wir sehen bei der NFL oder im American Football, dass es. Ist halt immer so die Frage, was will man denn wirklich erreichen? Weil die NFL ist ja ein erfolgreiches Produkt, aber davon profitiert der deutsche American Football halt null. Profitiert die deutsche Basketball-Bundesliga vom Erfolg der NBA in Deutschland? Kann man drüber streiten. Braucht es. Wir sehen ja in Deutschland, wenn Rugby gezeigt wird, nehmen es die Leute auch an. Die WM wurde von so vielen Leuten geguckt, Six Nations wurde von so vielen Leuten geguckt. Braucht es wirklich eine deutsche Beteiligung? Na gut, Six Nations kommt man sowieso nicht ran, aber ich finde es immer.
Vielleicht kommt ja bald was bei Rugby News. Bleibt gespannt.
Ich finde, aber also, ich meine, es ist eine Diskussion, die wert ist, geführt zu werden. Wo investieren wir im deutschen Rugby das Geld?
Am besten in Rugby
Ja, auch Medienarbeit kann ein
News.
sehr lohnenswertes finanzielles Ziel sein. Das sage ich jetzt nicht nur, weil mein eigenes Gehalt dran hängt, dass das vielleicht nicht im deutschen Rugby, aber dass der Sport finanziert wird. Aber ich meine, das ist ja ein fairer Punkt auch zu sagen, naja, damit Leute darauf aufmerksam werden, gerade für Nischensportarten, was ja nur Rugby in Deutschland nun mal ist, muss es publik und präsent sein und es nicht mehr wert, das Geld irgendwo darin zu investieren, dass man sichtbar ist. Ist, finde ich, fair. Aber gut, das ist nicht das Thema dieses Podcasts.
Jetzt aber zu national. Jetzt aber zu national. Jetzt müssen wir abbiegen hier. Machen wir mal wieder zurück zum französischen Rugby in der
Es gibt
dritten
aber
Liga.
eine Überleitung, die
Und
durchaus fair ist. Denn wer schon mal auf dem einen oder anderen deutschen Rugby-Bundesliga-Platz gespielt hat, der hätte sich auf dem Rasen in Albi sehr heimisch gefühlt. Das
sehr gut.
muss man schon sagen. Acker ist eine faire Bezeichnung. Schlammschlacht wäre eine faire Bezeichnung. Am Ende hat Albi sehr davon profitiert, in Schwarz-Gelb zu spielen. Das war ein weißes Trikot, hätten sie nicht wieder sauber gekriegt. Aber sei es drum, 26-10 gewonnen gegen Bourgoin. Ein erwartbarer Sieg zwischen einem Team im Abstiegskampf und einem Team, das um den ersten Platz herum immer mal wieder angesiedelt ist. Ich habe gerade nicht nachgeguckt, wo sie sind. Ich glaube, sie wurden wieder überholt, aber naja, spannendes Spiel zwischen Suresnes und Rouen. Zwar auf Kunstrasen, also keine Schlammschlacht, aber in Konditionen, die es sonst zu einer gemacht hätten. Rouen hat das Hinspiel, nicht das Hinspiel, in der Vorsaison zweimal gegen Suresnes verloren in der Preseason, also in Suresnes und in Rouen. Jetzt also in Suresnes 10-9 gewonnen. Ich glaube, in Suresnes ist es ein bisschen offen, wie es weitergeht. Die öffentlichen Subventionen werden sicherlich weitergehen, aber ich kann mir vorstellen, dass der gute Herr Investor sagt, naja, hat der Verein wirklich eine Zukunft ohne Fusion mit Massy? Kann ich mir auch vorstellen, dass er sich da überlegt, sein Geld anders zu investieren, aber das bleibt abzuwarten. Michel Himmer und Tim Menzel haben, glaube ich, das erste Mal in dieser Saison gemeinsam gestartet.
Zusammen gestartet und auch ein Ergebnis zu holen, was es nicht so häufig gibt. Wahrscheinlich auch das erste Mal gemeinsam ein Unentschieden geholt. Ja. Also, die beiden spielen 29-29, starten beide und Menzel legt sogar einen Versuch. Also das ist nicht schlecht. Das ist sogar ziemlich gut.
Ja, ich meine, Marco Borreu wäre sicherlich mehr drin gewesen. Das Objektiv, die Miel, das Ziel, 10.000 Fans im Stadion zu haben, haben sie nicht erreicht. Aber zumindest 2 Punkte geholt, was wahrscheinlich aber zu wenig sein dürfte für den Versuch des Klassenerhalts. Aber mal schauen. Nizza hat wenig überraschend 50-3 gegen Tarbes gewonnen. Tarbes entfernt sich weiter und weiter von einem Klassenerhalt. Es sei denn, die Liga wird kurzfristig aufgestockt, was ich aber eigentlich nicht glaube. Und selbst dann muss ich sagen, ob Tarbes sich wirklich damit einen Gefallen tut, nicht abzusteigen. Ich weiß es ehrlicherweise nicht.
Wenn wir vielleicht, Abstieg eigentlich nicht, jetzt wie kriege ich eine Überleitung? Vielleicht von Suresnes, ja, naja, wie auch immer, egal. Narbonne 33, 32 für Massy. Wie schwer war das für dein Herz?
Oh, es war...
Zu Hause, da gehen die Alarmglocken an,
also,
oder?
Also vor allem, weil es halt auch wirklich so ein Last-Minute-Ding war. Und sich dann wirklich irgendwo mit der Sirene, also es gibt ja in der National gibt es ja noch Nachspielzeit, weil das ja nicht so ganz getimed ist.
Das ist so wie beim BSV eigentlich. Also, ne? Apfel wird, wenn der Schiri pfeift, nicht wenn der Atze da am Spielfeld drauf schreit, ist vorbei, schon noch 3 Minuten vorbei.
Wobei das ja generell eigentlich ein sehr guter Tipp ist oder ein sehr guter Hinweis ist. Sie guckt ja dann doch manchmal so diese Zusammenfassung auf YouTube von oder die Compilations und dann es gibt auch Erstligaspieler, die nicht wissen, wann die Sirene geht. Aber in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit noch irgendwo 5 Meter Gedränge Gedränge auf der 5 Meter Linie von Massy geholt, das Gedränge verloren, Massy spielt noch, will eine Phase spielen und gibt dann den Penalty fast unter den Stangen weg, mit dem Narbonne dann das 33-32 holt. Eine, die viel besprochene und besungene Achterbahn der Gefühle. Aber sie haben gewonnen. Super wichtig gegen einen überraschenden Konkurrenten im Abstiegskampf. Aufstiegskampf, nicht Abstiegskampf. Und Rennes, dann wenn wir zum Abstiegskampf kommen, haben auch mit einem Punkt Unterschied verloren zu Hause gegen Périgueux 18-9. Das ist sicherlich auch kein Spiel für das nächste Jahrzehnt. Und Bourg-en-Bresse hat 20-17 gegen Chambéry gewonnen. Auch das ein Derby und ein überraschender Sieg für das Team aus der Hühnerstadt, das jetzt doch wieder von der Top 6 träumt.
Gut. So.
Ist es.
Da gab es noch ein Spiel bei den Frauen.
Ein Spieltag, ja.
Ja. Ja, ein Spieltag. Das nehmen wir noch mit, oder?
Wenig überraschend.
Guck mal auf die Zeit.
Ja. Also ich glaube aus meiner Sicht gab es keine Überraschung. Blagnac 12-10 gegen Montpellier, das vielleicht nur überraschend, dass es knapp war. Wobei beide Teams nicht unbedingt auf der Höhe ihrer Fähigkeiten sind. Bobigny haben 10:51 gegen Toulouse verloren. Das ist keine Überraschung. Romagnat mit einem 41:0 Sieg gegen Toulon. Lille mit 5:20 Heimniederlage gegen Grenoble. Und Bordeaux, die trotz Trainerabgang 22:3 gegen Lyon gewonnen haben. In der Tabelle macht das eigentlich, wenn ich es richtig gesehen habe, keinen Unterschied in den Platzierungen aus.
Und damit haben wir es, oder?
Ich denke, damit haben wir es.
Wir sind...
Was
man noch sagen muss, Marc hatte Geburtstag.
Dürfen wir gerne gratulieren.
Deswegen vielleicht nochmal im Podcast auch nochmal herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Ich könnte zwar keine Mails mehr schreiben, aber...
Ich
vielleicht auf Instagram.
Ich fühle auch die spirituellen Glückwünsche.
Seht ihr, er ist heute nachsichtig mit euch.
Ja, und das, obwohl ihr das Perpignan-Trikot so hässlich findet.
Seid entschuldigt.
Aber damit, ich glaube, nächste Woche bist du schon im Urlaub.
Ja, also da bin ich vielleicht ein bisschen assi, aber ich mache jetzt so viel Rugby. Ich habe mir gesagt, die nächsten 2 Wochen, da ist Rugby-Pause. Rugby-Pause, 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 Rugby-Pause. Wird gar nichts gemacht. Gar nichts. Alles, was auf anderen Kanälen kommt, ist vorbereitet. Aber ich mache Pause. Es reicht. Hätte ich auch damit zusammen, dass ich dann ab 5. Januar bin ich dann im Reha-Zentrum in Cabreton. Wer da natürlich im Podcast berichten, wer das kennt, das ist da, geht's ab ohne Ende. Es ist wie so ein kleines Gefängnis. Dann bist du da im Reha-Gefängnis, im Reha-Knast. Und da freue ich mich einfach jetzt nochmal ein bisschen mental, vielleicht auch was anderes dann zu machen, weil letzten Monate mit der Verletzung und so war schon viel Training und so. Vor allem, wenn man verletzt ist, da hat man ja auch 6 Tage, wo man trainiert. Und wenn man spielt, sind es ja nur 4. Also da war echt gutes Pensum. Ne? Ich habe auf meine Oma geguckt, 20 Stunden die Woche ungefähr. Und das sind nur die Einheiten ohne Physiotherapie etc. Und da freue ich mich einfach mal jetzt nicht mehr an Rugby denken zu müssen. Ja. Liebe ich natürlich, Rugby ist eine große Passion, aber irgendwann ist es auch gut.
Das ist sehr, sehr fair. Das ist sehr, sehr fair. Ihr werdet irgendwelche Kleinigkeiten, was heißt, ihr werdet kurze Folgen von mir bekommen. Immer dann am Dienstag, also vor Heiligabend und vor Silvester, werdet ihr kurze Folgen von mir kriegen. Aber auch nicht, also wir werden alles Relevante besprechen. Aber keine 2-Stunden-Arien über die siebtklassigen Derbys oder die Derbys in der 7. Liga, das ist versprochen, aber auch hauptsächlich, weil die Spielpause haben. Damit, glaube ich, aber verabschieden wir uns an dieser Stelle in die, nur nicht ganz, also in die wohlverdienten, aber nicht hundertprozentig stattfindenden Weihnachtsferien und würde sagen, wir hören uns.
Ja, von mir schon mal guten Rutsch, schöne Feiertage und dann hören wir uns im neuen Jahr, hoffentlich. Und die letzten Worte gehören wie immer mal.
Ja, meine liebliche Stimme hört ihr nächste Woche noch und übernächste Woche noch. Falls ihr lange im Auto oder im Zug sitzt, dürft ihr meinem Gesäusel lauschen. Und wünsche an dieser Stelle dann eben auch einen schönen 4. Advent. Und bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.